Ja, auch ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, dass wir heute den letzten Teil meiner Predigtreihe haben können zum Thema Zeitpunkte. Haben wir es eben in der Moderation von Maike schon gehört. Zeitpunkte, wir haben über heute gesprochen, die Gegenwart. Ja, in der Gegenwart zu leben, die Gegenwart zu genießen, aber auch in der Gegenwart die Herausforderungen anzupacken. Wir haben in der vergangenen Woche uns mit dem Gestern beschäftigt, mit unserer Biografie, mit unserer Lebensgeschichte und mit dem, was es da anzupacken gilt, sich auszusöhnen mit der Biografie und dankbar auch auf das Gute zu schauen. Ja, und heute, beim Abschluss, geht es um die Zukunft. Es geht um das Morgen. Es geht um die Zukunft. Die Frage ist, haben wir eine Zukunft? Wie schauen wir in die Zukunft? Gibt es Hoffnung für die Zukunft? Das ist heute unser Leitthema. Ich habe vor einigen Wochen eine Reportage gesehen über die Amtszeit von Angela Merkel. Und da wurde deutlich, diese Frau hat von Krise zu Krise regiert. Ja, es wurde deutlich, wie viele Krisen sie in dieser Zeit zu bewältigen hatte. Die Finanzkrise 2008, die Wirtschaftskrise 2015, die Migrationskrise, dann kam die Corona-Krise. Frau Merkel, allein in der Ära von Frau Merkel gab es globale Krisen und Herausforderungen, die natürlich auch in Deutschland angepackt werden mussten. Nun sind wir in der Nach-Erkel-Ära, aber bei uns ist es ja auch global jetzt nicht besser. Ja? Wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann kriegt man einfach mit, was los ist. Wir haben einen Krieg in Europa, einen Krieg in der Ukraine und es wird auch zwischen Christen diskutiert, wie ist das mit der Waffenlieferung an die Ukraine? Wie können wirklich diplomatische Wege gegangen werden, wenn Putin die Ukraine doch eigentlich vernichten will? Eine ähnliche Sachlage haben wir im Nahen Osten. Ja, im Nahen Osten haben wir einen Krieg. Israel, die Hamas, der Libanon, die Hisbollah, der Iran, das ist miteinander verbunden. Wie will man hier verhandeln? Wie will man mit der Hamas verhandeln, die Israel ins Meer treiben will? Der Iran genauso. Wir haben Krisen. Wir haben Kriege in Europa, im Nahen Osten. Und immer durchlaufend ist die Klimakrise. Ja, kriegen wir die noch in den Griff als Menschen? Können wir noch gegensteuern? Also, wenn man sich diese Dinge vor Augen führt, dann kann man schon mal depressiv werden oder verzweifelt sein und sagen, ja, wie sieht unsere Zukunft aus? Auch was die Politik betrifft, ja, wenn ich auf den nächsten Sonntag schaue, Wahlen in Thüringen und in Sachsen, ich habe meine Bedenken, um das mal diplomatisch zu sagen. Ich habe Sorge vom Ausgang dieser Wahlen. 3 Wochen später Wahl in Brandenburg und irgendwann im Herbst eine große Wahl in den USA. Auch politisch können Dinge richtig schlecht laufen in diesem Herbst. Also, wenn man in die Zukunft guckt, global und politisch und gesellschaftlich, kann man schon wirklich auch große Angst und Sorgen bekommen. Aber die Fragen stellen sich ja nicht nur im Blick auf unsere Welt, global, gesellschaftlich, sondern auch auf unser persönliches Leben. Wie ist das mit der jungen Generation, ne? Junge Leute? Wie schauen junge Leute in die Zukunft? Bei einem Gesprächskreis mit allen Generationen würde ich jetzt mal diese Frage stellen. Wie geht es euch jungen Leuten? Wie schaut ihr in die Zukunft? Und ich kenne junge Leute, die sind beschwingt, ne? Weil das Studium kommt, die Berufsausbildung, man hat sich verliebt und so. Das sind natürlich Dinge, die beschwingen und die Elan geben. Junge Leute gucken mit Mut, mit Elan in die Zukunft, sie freuen sich. Mein Sohn hat jetzt seine Ausbildung begonnen in Hamburg und er ist ganz heiß darauf. Der freut sich auf seine Zeit in Hamburg, das ist toll. Zeitgleich sehen wir aber auch, dass junge Leute voller Verzweiflung in die Zukunft gucken, weil sie nicht wissen, wie die Zukunft werden wird, gerade im Blick auf Klima, im Blick auf politische Fragen, im Blick auf Altersvorsorge. Ja? Fridays for Future und viele andere Initiativen, gerade im ökologischen Bereich, zeigen, dass junge Menschen Angst haben vor der Zukunft und das zum Ausdruck bringen. Wie ist es mit der Lebensmitte? Also mit den Mitte-40-Jährigen. 49 oder ein bisschen drunter, mit den 40, 45-Jährigen. Wie gucken die auf die Zukunft? Nun, das kann man nicht verallgemeinern, aber ich nehme schon fest, dass man oft eben in eine sogenannte Midlife-Crisis kommt. Ja, so. Viele Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Das Haus ist weitgehend abbezahlt. Ein paar Jahre fehlen vielleicht noch. Karrieremäßig ist nichts mehr drin. Man wird sich beruflich nicht mehr groß weiterentwickeln. Und dann fragt man sich mit 45, ja, was kommt denn jetzt noch? Was kommt denn noch? Ja, welche Ziele hat man denn noch mit 45? 20 Jahre so weiterarbeiten und so. Und dann kommen Menschen in eine Krise und dann brechen sie aus und suchen den Nervenkitzel. Es ist nicht einfach, Ziele immer wieder als Mitte-40-Jähriger noch zu haben. Man hat das Gefühl, ja, das läuft jetzt so und dann bin ich irgendwann alt und tot. Wie ist das bei den Seniorinnen und Senioren? Bei den 60, 65-Jährigen, bei den jungen Senioren, die haben ja noch Elan. Ne? Wenn ich unser Martin Lutherhaus angucke, das ist die Generation, die das wuppt. Man hat noch Kraft, man kümmert sich um die Enkel. Wie ist das mit den Hochbetagten? Wir haben bei euch, wenn ich bei euch in der Christus gehe, wir haben viele hochbetagte Menschen. Also die richtig, richtig alt sind, sehr alt sind. Wie gucken die eigentlich auf das Morgen? Wie gucken die eigentlich auf die Zukunft? Kann man als 80, 85, 90-Jähriger noch etwas von diesem Leben erwarten? Sind es vor allem Ängste? Wie werde ich sterben? Wo werde ich leben? Oder guckt man als 90-Jähriger auch noch beschwingt in die Zukunft? Wie schauen Menschen in die Zukunft? Und wisst ihr, unser Leben heute wird auch von dem bestimmt, wie wir in die Zukunft blicken, was wir vom Morgen erwarten. Und darum ist das eine ganz wichtige Fragestellung. Wie gehen wir in das Morgen? Wie schauen wir auf die Zukunft? So, wir sind jetzt in einem christlichen Gottesdienst und ich bin Theologe und Pastor, nur könnte man sagen, ich spreche einfach vom Himmel. Ne, denn das ist ja unsere Zukunft. Und dann haben wir den Gottesdienst schnell abgefrühstückt. Ich sage, wir kommen alle in den Himmel und dann ist alles gut. Das mit dem Himmel ist ein Problem. Ein doppeltes Problem haben wir mit dem Himmel. Das erste Problem ist, dass einerseits wird zu wenig über den Himmel gesprochen, über das ewige Leben, über die ewige Herrlichkeit. Das haben wir zwar im Kopf, wir glauben das, natürlich kommen wir alle in den Himmel, ja, vermutlich. Wir haben natürlich alle das ewige Leben, aber prägt es unser Herz, unseren Alltag, sind wir davon beschwingt? Und da mache ich so die Überzeugung, dass es oft nicht so ist. Ja, bei Paulus im Urchristentum, auch bei Verfolgungssituationen, da leben Menschen von dieser Hoffnung, da erfüllt sie ihr Herz. Ich finde mich sehr gut wieder in dem Lied von Manfred Siebald, das er vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren getextet hat. Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, aber doch jetzt noch nicht. Ja, der Himmel ist nicht im Blick. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist aber ein gegenteiliges. Viel zu oft haben Christen auf den Himmel vertröstet und haben gesagt, ja, im Himmel wird alles besser. Da werden die Tränen getrocknet, da wird es gerecht sein und barmherzig. Also müssen wir uns auf dieser Welt nicht engagieren. Denn Gott macht das ja. Wir warten einfach auf den Himmel, wir evangelisieren, Leute sollen zum Glauben kommen, aber wir müssen diese Welt nicht gestalten. Und Karl Marx hat gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Und da hat Karl Marx recht an dieser Stelle. Wenn Religion dazu führt, dass Leute eingelullt werden und dass sie vertröstet werden, irgendwann kommt der Himmel, darum ist auch diese Welt egal, dann ist das Opium. Ja, dann, das taugt nichts. Also einerseits ist der Himmel nicht präsent und andererseits stehen wir in der Gefahr, immer nur über den Himmel zu reden und das könnte ich jetzt auch machen, wir kommen in den Himmel, also haben wir alle Zukunft und der Gottesdienst ist zu Ende. Ich möchte heute nicht über den Himmel reden. Ich möchte irgendwann mal wieder über den Himmel reden, ist ja wichtig, ja, aber heute nicht. Ich möchte heute fragen, können wir Hoffnung haben für unser Leben hier und heute, für unsere Erde, für unser Leben vor dem Tod, gibt es hier für heute Hoffnung und Zukunft und ein Morgen. Und nicht erst, wenn wir tot sind oder wenn Jesus Christus wiederkommt. Ich möchte gerne 4 Beobachtungen euch weitergeben oder Hinweise, 4 Hinweise zu echter Hoffnung. Das erste ist, Hoffnung könnt ihr gerne mitverfolgen, die Gliederung, Hoffnung muss begründet sein. Ich finde, Hoffnung ist nicht immer gut. Wenn Hoffnung nicht begründet ist, ist Hoffnung nicht gut. Ich stelle mir vor, da ist ein Mensch mit einer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung und die Ärzte sagen, naja, 6 Wochen, 8 Wochen und dann ist es vorbei. Metastasen im großen Stil. Und dann wäre es lieblos, den Menschen unbegründete Hoffnung zu machen und zu sagen, ja, das kriegen wir gut hin, ne? Wir machen eine Chemo, vielleicht Bestrahlung und dann werden sie wieder gesund. Man macht Hoffnung, die nicht begründet ist und man enttäuscht Menschen. Wenn Ärzte wissen, das geht zu Ende, dann ist es deren Pflicht, in Liebe, in Vorsicht das zu sagen. Und dann ist es die Herausforderung, Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Aber nicht eine falsche Hoffnung zu setzen. Also Hoffnung muss begründet sein, wenn ich mich darauf verlassen soll. Der zweite Hinweis, Hoffnung muss geweckt werden. Hoffnung ist nichts, was man machen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, sei jetzt mal hoffnungsvoll, jetzt hab mal Hoffnung. Ja? Hoffnung kann man nicht befehlen, kann man nicht auf Kommando generieren. Das ist genauso wie mit der Liebe und mit dem Glauben. Wir haben ja in 1. Korinther 13 diesen Dreiklang, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und all diese 3 Dinge können wir nicht herstellen. Wir können sie nicht produzieren, wir können sie nicht machen, auch den Glauben. Ich kann nicht zu einem Menschen gehen, der kein Christ ist und kann sagen, so jetzt glaub an Jesus. Man kann Glauben nicht befehlen und man kann Liebe nicht befehlen. Liebe muss entzündet werden. Liebe stellt sich ein, Liebe wächst, manchmal wie ein Geheimnis. Glaube wächst und man weiß nicht warum. Und auch Hoffnung muss geweckt werden. Hoffnung können wir uns nicht per Imperativ zusprechen, jetzt sei mal hoffnungsvoll. Das funktioniert in der Regel nicht. Das dritte, Hoffnung hängt mit unserer persönlichen Weltanschauung zusammen. Und das meine ich wörtlich, ja? Wie schaust du eigentlich auf die Welt? Mit welchem Blick? Auf dein Leben, auf deine Nachbarn, auf deine Mitmenschen? Bist du positiv? Bist du optimistisch? Bist du pessimistisch? Wie bist du geprägt? Hast du eine Religion, eine Philosophie? Wie bist du von deiner Mentalität her? So wie wir auf die Welt schauen. Und es gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen, wie wir auf die Welt gucken. Das wird auch das hat auch etwas mit dem zu tun, ob ich Hoffnung habe. Und das vierte, echte Hoffnung setzt in Bewegung. Echte Hoffnung setzt in Bewegung. Echte Hoffnung macht eben nicht träge, ne, so wie ein Vertrösten auf den Himmel manchmal, sondern erst echte Hoffnung setzt in Bewegung. 3 Beispiele. Stellt euch vor, ein junger Mann ist verliebt in eine junge Frau. Und diese junge Frau wird beim Wacken-Festival sein, weil sie Metal-Fan ist. Ja? Wo sind die Metal-Fans hier unter uns? Ey, Annika, Respekt! Gehen wir zu Wacken? Du warst einmal. Nee, ich gehe ja gar nicht. Ich bin ja gar kein Metal-Fan. Cool, dass sich die Gemeindeleiterin outet. Super. Nee. Zurück zum Beispiel. Stellt euch vor, eine junge Frau ist Metal-Fan, ist beim Wacken-Festival. Und ein junger Mann ist überhaupt kein Metal-Fan, mag mehr Beethoven und Bach und so, ja. Aber weil er weiß, dieses Mädel, in das er verliebt ist, das ist beim Wacken-Festival. Also geht er hin und er trägt das. Hauptsache, er kann das Mädel wiedersehen. Hoffnung setzt in Bewegung. Oder im Beruf, wenn wirklich die Perspektive da ist, dass es eine Gehaltserhöhung geben könnte. Deine Arbeitskollegen sagen, hey, ich war beim Chef und eine Gehaltserhöhung war für mich drin. Geh doch mal hin. Vielleicht kannst auch du was rausholen für dich. Ja, und dann geht man hin und versucht es. Ja, der andere hat es auch geschafft. Vielleicht bekomme ich ja auch ein bisschen mehr Geld. Oder im Blick auf Gesundheit. Ja, da gibt es dann doch die Information, es gibt einen Facharzt für Rheumatologie in Stuttgart, der kann meine besondere Rheumerkrankung doch vielleicht noch mal anders behandeln als die anderen Ärzte. Und dann geht man, dann fährt man eben nach Stuttgart. Lange Rede, kurzer Sinn, echte Hoffnung setzt in Bewegung und macht nicht passiv oder träge. So, die Bibel ist voller Hoffnungsgeschichten und wir machen das im Bibelgespräch immer so. Wir reden im Bibelgespräch immer über die letzten Predigten, über die letzten Themen. Und ich werde am Bibelgespräch am Donnerstag, werde ich einladen, lasst uns doch mal sammeln, wo haben wir denn Hoffnungsgeschichten in der Bibel? Wo haben wir Hoffnungsworte und Hoffnungstexte? Eine Hoffnungsgeschichte haben wir eben von Maike Fiedler in der Lesung gehört. Das ist die Geschichte von Abraham. Fakt, Abraham ist 75 Jahre, als Gott ihn zum ersten Mal anspricht. 75. Ihr wisst Bescheid, die 75 sind. Das Leben ist noch nicht vorbei. Ja? Für ihn war das Leben eigentlich gelaufen. Er ist mit 75 jemand, der nicht mehr viel erwarten kann, denn er hat keine Nachfolgen, hat keine Kinder, das war damals ein Problem. Erstens war es mit Scham besetzt, wenn eine Frau kein Kind gebären konnte, obwohl vielleicht der Mann das Problem war, aber das war mit Scham besetzt. Und vor allem war es ein Problem, weil natürlich man nicht versorgt war. Die Kinder, die waren ja für die Versorgung zuständig und man war nicht abgesichert, man konnte nicht versorgt werden. Und das war bei Abraham und Sarah so, die beiden waren Mitte 70, das Leben war gelaufen, der Zug ist abgefahren. So, und dann spricht Gott zu ihm, und das haben wir eben ja gehört. Gott sagt, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Ich habe mich gefragt, was passiert hier? Was macht der eigentlich? Ja, er ist eigentlich komplett unvernünftig. Er geht in ein Land, das er nicht kennt und das mit 75 packt er alles ein und zieht los in ein Land, das er nicht kennt. Er setzt auf einen Sohn, er setzt auf Kinder, obwohl das 40 Jahre lang nicht geklappt hat. Ja, vollkommen unrealistisch. Warum geht er trotzdem? Warum vertraut er trotzdem? Warum wächst bei ihm trotzdem Hoffnung? Die Hoffnung kommt daher, weil Gott geredet hat. Abraham macht die Erfahrung, da tritt ein Gott an mich heran, der redet. Und dieses Reden Gottes führt zum Glauben. Dieses Reden Gottes führt zur Hoffnung. Und das ist etwas, was Menschen immer wieder erleben seit 3000 Jahren. Sie werden von Gott berührt in ihrem Herzen, in ihrem Kopf, in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen. Und das verändert sie. Das führt zum Glauben, das führt zur Hoffnung, das führt zur Liebe. Wenn Gott Menschen anspricht, dann können Menschen verändert werden. Und dann können Menschen Hoffnung bekommen. Ich habe ja gesagt, Hoffnung muss geweckt werden. Gottes Reden will in deinem Leben Hoffnung wecken. Ein kurzes Beispiel aus meinem eigenen Leben und dann gebe ich euch noch drei Beispiele von Hoffnungsworten aus der Bibel, ganz kurz. Eine Erfahrung mit einem Bibelwort, wo ist denn die junge Dame, die hier gesungen hat? Wie heißt du, Anneke? Anneke, genau. Anneke hat aus Jeremia 29 vorgelesen, ne, genau. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist nicht abgesprochen, das ist die Kontinuität des Heiligen Geistes. Ich war als junger, angehender Prediger mit 24 voller Angst und Sorge, sollte ich in Wolfsburg arbeiten. Und ich war mir ganz sicher, ich hatte schon so viel Schlechtes von Wolfsburg gehört, von der Gemeinde, von den Menschen da, von der Stadt, VW und so, ne. Jemand sagte zu mir, da wirst du eingehen wie eine Primel. Und ich wollte nur 2 Jahre durchhalten und ich hatte überhaupt keinen Mut. Ich hatte überhaupt keinen Mut. So. Und da fahre ich da rein in die Stadt mit unserem Umzugswagen. Ich hatte auch kein Mitspracherecht, denn die erste Stelle wird einfach vermittelt. Ne? Thorsten, du gehst nach Wolfsburg, Punkt, ob ich wollte oder nicht. So. Wir fuhren mit unserem Umzugswagen in die Stadt rein, passierten das Ortseingangsschild Wolfsburg und da stand da auf einem großen Banner: Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben, Gott. In diesen Tagen waren die Wolfsburger Kirchentage. Und das war das Motto der Wolfsburger Kirchentage. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. Und auf einem großen Banner, unterschrieben haben alle Wolfsburger Kirchen, war das groß zu lesen auf der Höhe des Ortseingangs. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. Und ab diesem Tag hatte ich Hoffnung und Mut und Glauben, dass ich die 2 Jahre vielleicht doch schaffe. Und es wurden dann 16. Gottes Reden, Gottes Worte wecken Glauben, wecken Hoffnung. Und darum machen wir uns immer wieder auch Mut in unseren Gemeinden, uns diesem Wort Gottes auch auszusetzen. Ich habe jetzt 3 ganz kurze Beispiele. Hoffnungsworte der Bibel, die einfach Hoffnung wecken. Einmal von dem auferstandenen Jesus. Wir haben ja meistens Jesus-Geschichten so, ne, die Wunder Jesu und die Bergpredigt und so. Aber die Worte des auferstandenen Jesus haben nochmal eine ganz andere Kraft und Majestät. Aus Offenbarung 1, da sagt Jesus: Ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige. Ich war tot, aber sieh doch, ich lebe für immer und ewig. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich war tot, aber ich lebe. Ich bin lebendig. Und liebe Freunde, das ist im Prinzip die Grundlage überhaupt für christliche Hoffnung. Christen können nur deshalb hoffen. Die Christuskirche kann nur deshalb Christuskirche sein und das Martin-Luther-Haus, wir als Gemeinde, weil wir glauben, dass Jesus Christus wirklich lebt, dass er wirklich auferstanden ist, dass er gegenwärtig ist, dass er handelt, dass er spricht, dass er führt, dass er gestaltet. Er lebt. Das ist die Mitte und die Basis, das Fundament des christlichen Glaubens. Und er sagt hier in einer Majestät: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Jesus hat das erste Wort über diese Welt gesprochen, er hat sie ins Leben geliebt und er wird das letzte Wort über diese Welt sprechen und kein Weltuntergang. Ich bin der Erste und der Letzte. Jesus hat das erste Wort über dein Leben gesprochen. Er hat dich ins Leben geliebt. Er wollte, dass du da bist. Und er wird auch über deinem letzten Atemzug wachen. Er wird auch am Ende deines Lebens der Letzte sein. Und was deinen Glauben betrifft, so ist er auch, der Erste und der Letzte. Er hat dich doch zum Glauben geführt und nun, du hast dich vielleicht entschieden, bekehrt oder so, aber er hat das doch in dir geweckt, er hat dich doch dazu eingeladen und er ist es auch, der dich am Ende empfängt und sagt: Mein Kind, herzlich willkommen in meines Vaters Haus, ich zeige dir deine Wohnung. Jesus ist der Erste und der Letzte. Was für eine Gelassenheit atmend diese Regierungserklärung des auferstandenen Christus. Das zweite Hoffnungswort, das hängt damit zusammen, das ist die Konsequenz aus Johannes 14, Vers 1, das sage ich immer am Ende des Abendmahls. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen erschrecken und Angst haben. Und Jesus sagt, das ist normal. Ja? Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber euer Herz muss nicht erschrecken. Ihr müsst keine Angst haben, sondern vertraut mir. Vertraut dem himmlischen Vater und vertraut mir. Und wenn das wirklich stimmt, ihr Lieben, wenn wir das nicht nur hier sonntags uns gegenseitig zusagen, wenn das wirklich stimmt, dann gibt das Hoffnung, Hoffnung für die Zukunft. Wir müssen nicht verzweifeln. Weil Jesus da ist und weil wir ihm vertrauen können, trotz der Schrecken, trotz der Ängste, die es gibt. Und noch ein weiterer Vers, den ich ganz wichtig finde für mein eigenes Leben, aber auch für Kirche. Da sagt nämlich Jesus dem Paulus: Du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit voll zur Geltung. Kennt ihr vielleicht die Geschichte, Paulus war irgendwie krank, war behindert, konnte seinen Dienst nicht so tun, wie er wollte. Und dann sagt Jesus nicht: Okay, ich nehme dir deine Probleme, ich heile dich, sondern Jesus sagt: Ich schenke dir meine Gnade, das reicht. Ich kann durch deine Schwachheit etwas bewirken. Und das bedeutet, und das macht mir Hoffnung, es kommt nicht auf unsere Stärke an. Es kommt nicht auf unser Vermögen an, wenn wir die Zukunft wuppen wollen, wenn wir in eine gute Zukunft gehen wollen. Wir haben nicht immer Kraft. Es gibt Zeiten der Krise und wir müssen mit Kompromissen leben. Und Kompromisse sind okay. Wir können gelassen sein, weil wir auch Schwachheit uns gönnen können. Weil Gottes Gnade reicht. Und Gottes Gnade kann Schwachheit verwandeln. Ja? Wir mögen Schwachheit nicht, das ist klar. Keiner mag Schwachheit, aber sie muss kein Problem sein für Gott. Und das kann gelassen machen und das kann Hoffnung machen. Ich finde für eine Gemeinde eine Kultur der Gnade wichtig. Und das könnten sich beide Gemeinden mal fragen. Atmen wir die Kultur der Gnade, wo Menschen einfach so sein dürfen, wie sie sind? Egal, welche Fragen sie haben, egal, welche Zweifel sie haben, dass sie so sein dürfen, wie sie sind, bedingungslos willkommen. Eine fehlerfreundliche Gemeinde, wo man Dinge ausprobieren darf, wo man einfach zu Hause ist. Sind wir das als Kirche? Und ich glaube, wenn wir eine Kultur der Gnade haben, das generiert Hoffnung. Da werden Menschen hoffnungsvoll und sagen, ja, das Leben lohnt sich. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss mit meiner Predigtreihe und mit dieser Predigt dann auch. Heute, gestern, morgen, darüber habe ich gesprochen in den letzten 3 Wochen. Und wenn euch das nochmal interessiert, ihr könnt das gerne auch nachhören. Ich glaube, die Christuskirche hat das auch, glaube ich, ne, als Audiodatei. Wir vom Martin-Luther-Haus ja auch. Könnt ihr gerne nochmal machen. Ich möchte gerne diese Predigtreihe und diesen Blick auf die Zukunft gerne abschließen mit einem Zitat von Karl Barth. Karl Barth ist einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts, die mich geprägt haben. Mich haben 2 Theologen geprägt, im Prinzip Luther und Karl Barth. Mit beiden verbinde ich viel. Aber Karl Barth war im letzten Jahrhundert neben Bonhoeffer der bedeutendste Theologe, finde ich. Und Karl Barth ist 1968 gestorben und am Vorabend seines Todes, am 9. Dezember, hat er noch einmal telefoniert mit seinem Freund Eduard Thurneisen, war auch Theologe. Und diese Worte sind seine letzten Worte. Und dann ist er verstorben. Und diese Worte sind prophetisch, sie könnte man heute auch sprechen, aber sie sind auch unheimlich hoffnungsvoll. Ich habe sie mal mitgebracht. Karl Barth am 9. Dezember 68. Ja, die Welt ist dunkel, aber nur ja die Ohren nicht hängen lassen, nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder Washington oder Peking, sondern es wird regiert, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert, er regiert. Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer mein Amen.